Ja, herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst wieder hier in unserer Freien Evangelischen Gemeinde. Schön, dass Sie hier sein können. Für manche noch mitten in den Sommerferien, für andere schon eher gegen Ende ihrer Reise, die Sie in den Sommerferien antreten konnten, wie auch immer. Vielleicht können Sie sich erinnern an die Ausführungen von 2 Wochen. Ja, wir beschäftigen uns ja gerade in unserer Predigtreihe Josua, der Wüstensohn, über die Gestalt Josua aus dem Alten Testament, wie er so nach und nach von Gott geprägt worden war und auf eine große Aufgabe vorbereitet worden ist, die Führung für dieses riesige Volk Israel zu übernehmen. Und da hatten wir vor 2 Wochen festgestellt, dass zu diesen 2 Jahren, die sie bereits unterwegs waren, befreit aus Ägypten, die Sklaverei hinter sich gelassen, sie aber Gott dermaßen provozierten und immer durch diese Nörgelei ihn reizten bis aufs Blut, dass er sagte, keiner von diesen Leuten darf dieses verheißene Land erreichen. 38 Jahre Ehrenrunde, nicht versetzt in die neue Heimat, sitzen bleiben. Für Schüler eine Katastrophe. Also nochmal eine Ehrenrunde zu drehen, das Klassenziel nicht erreicht zu haben und nochmal antreten zu müssen, für Israel war es ebenfalls eine Katastrophe. 38 weitere Jahre in der Wüste zuzubringen, das war heftig. Außer Josua und Kaleb sollten keine von den damals erwachsenen Leuten das Land jemals erreichen können. 2 waren übrig geblieben. Und in diesen 38 Jahren, wenn wir das 4. Buch Mose mal durchlesen oder einfach nur mal überblättern, wenn ihr mal Zeit habt an diesem regnerischen Sonntag heute Nachmittag, einfach mal durchzuschauen, merken wir auch während dieser 38 Jahre Ehrenrunde in der Wüste, war es ein ständiges Auf und Ab. Es war nicht so, dass sie jetzt auf einmal die Lektion schon gelernt hätten und sich jetzt wirklich auch am Riemen gerissen hätten und es besser geworden wäre. Es war wirklich ein Auf und Ab, viele Krisen. Manchmal waren es bestimmte Völker, die ihr Militär aufboten, um sich Israel in den Weg zu stellen und sie zu bekämpfen. Anderes Mal wurden sie beim Durchmarsch durch dieses Land gehindert oder ihnen Erschwernisse aufgelegt. Anderes Mal, ein Beispiel, das ist ja wahrscheinlich berühmt geworden, diese Geschichten um den moabitischen König Balak, der sogar übernatürliche Kräfte bemühte und den Wahrsager Biliam verdingte, dass er das Volk, was durchziehen wollte, verfluchen soll. Also die Götter sollten gegen das Volk aufgebracht werden. Das Volk sollte von ihrem lebendigen Gott getrennt werden, dass sie so vernichtet werden können in der Wüste, war ein Versuch. Eine andere Geschichte, die auch viele kennen von uns, ist diese Geschichte mit den giftigen Schlangen im Lager. Als Gott diese Schlangenplage ins Lager reingeschickt hat und erst als Mose dann diese Schlange aus Bronze, aus Metall mitten im Lager aufgestellt hat, wo es jeder sehen konnte, hat diese Plage ein Ende gefunden. Also wir merken ein Auf und Ab in diesen 38 Jahren, es war ein Debakel. 38 Jahre lang, eine harte Lektion, finde ich. Bis auch dann die Letzten aus dieser Generation in der Wüste bestattet worden waren. Auch Moses Geschwister, Aaron und Miriam, sind in dieser Zeit gestorben. Nur noch Mose, Josua und Kaleb blieben übrig. Und auch für Mose ist der Countdown angebrochen. Auch seine Zeit läuft ab. Es wird auch für ihn Zeit, sich zu verabschieden. Ein nahes Ende wurde angekündigt. Sein Auftrag, Israel aus der Sklaverei zu führen und ins versprochene Land hineinzubringen, war abgeschlossen. Mose ist inzwischen 120 Jahre alt. 40 Jahre lebte er in Ägypten, große Karriere als Prinz am Pharaonenhof, dann 40 Jahre als Schafhirte seines Schwiegervaters in der Wüste zugebracht und dann 40 Jahre erneut in der Wüste als Führer dieses großen Volkes Israel. Und jetzt soll die Leitung in jüngere Hände gelegt werden. Ein Nachfolger soll die Führung übernehmen. Mose beschreibt das selber mit diesen Sätzen. Ich zitiere ihn mal, wie er das im 4. Mose Kapitel 27 dann notiert hat. Ab Vers 12, Sie können es hier vorne mitlesen oder auch auf Ihren Blättern, die auf den Stühlen verteilt worden sind, dabei auch in englischer Sprache. Der Herr sprach zu Mose: Steig auf das Gebirge Abarim und schau dir das Land an, das ich den Israeliten geben werde. Wenn du es gesehen hast, wirst du wie dein Bruder Aaron mit deinen Vorfahren vereint werden. Denn in der Wüste Zin habt ihr euch meinen Anweisungen widersetzt. Als sich die Israeliten gegen mich auflehnten, habt ihr ihnen nicht an dem Wasser meine Heiligkeit vor Augen geführt. Deshalb heißt es Wasser von Meribah bei Kadesh in der Wüste Zin. Da sagte Mose zum Herrn: Herr, Gott alles Lebendigen, ernenne einen neuen Anführer für die Gemeinschaft. Gib den Israeliten jemand, der sie führt, damit das Volk des Herrn nicht wie eine Herde ohne Hirte ist. Der Herr antwortete: Hol Josua, den Sohn Nuns, der vom Geist erfüllt ist, und lege ihm deine Hand auf. Lass ihn vor den Priester Eleazar und die ganze Gemeinschaft treten und setze ihn öffentlich in sein neues Amt ein. Übertrage ihm meinen Teil deiner Autorität, damit ihm die ganze Gemeinschaft der Israeliten gehorcht. Josua soll zum Priester Eleazar gehen, damit dieser das heilige Los vor dem Herrn befragt. Auf diese Weise werden Josua und die Gemeinschaft der Israeliten wissen, was sie tun sollen. Mose machte es so, wie der Herr ihm befohlen hatte. Er ließ Josua kommen und vor Eleazar und die ganze Gemeinschaft treten. Dann legte er ihm seine Hände auf und setzte ihn in sein Amt ein, wie der Herr es angeordnet hatte. Soweit Mose, wie er das selber beschrieben hat und erlebt hat. Auf 120 Lebensjahre kann Mose nun inzwischen zurückblicken. Er selber hat es mal in einem seiner Lieder, die er geschrieben hat, folgendermaßen ausgedrückt. Psalm 90. Unser Leben, sagte er damals, dauert 70 Jahre, vielleicht sogar 80 Jahre. Doch selbst noch die besten Jahre sind voller Kummer und Schmerz. Wie schnell ziehen die Jahre vorüber und alles ist vorbei. Und dann lässt er diese Gedanken noch einmünden in die Bitte: So lehre uns denn zählen unsere Tage, damit wir ein weises Herz erlangen. Oder wie es Luther frei übertragen hat: Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Wer wünscht sich das nicht, weise und klug zu werden? Und hier finden wir von Mose einen Weg dazu, den Weg dazu, klug zu werden. Nach Mose heißt es eindeutig, vor Augen zu haben, dass unser Leben endlich ist, eine Begrenzung erfährt, ist die Voraussetzung dafür, um klug und weise werden zu können. Ich finde das einen interessanten Gesichtspunkt, auch wenn er nicht unbedingt sehr populär ist. Unser Leben ist aber definitiv einfach mal begrenzt, auch wenn wir es nicht wahrhaben wollen. Auch wenn wir versuchen, die Jugend krampfhaft festzuhalten, das Leben geht seinem Ziel entgegen, seinem Ende entgegen, dessen Zeitpunkt allein Gott selber kennt. Und das ist nun beileibe keine pessimistische oder gar depressive Weltsicht. Es ist nach Mose der Schlüssel zur Klugheit, um weise zu werden, so wie es er uns erklärt. Nun, in der vergangenen Woche, da wurde ich selber 50 und da bekam dieses Lied von Reinhard May, das er schon vor vielen Jahren anlässlich seines eigenen 50. Geburtstags geschrieben hat, in dieser letzten Woche dann doch eine besondere Bedeutung, wenn er singt. Ich zitiere jetzt Reinhard May, das ist nicht biblisch, also müssen Sie nicht nachschauen. Aber ich fand es witzig, ja. Er schreibt: 50, was jetzt schon? Nun, auch ein großer Optimist weiß, dass dies nicht die Halbzeit ist. So schnell ging das, denke ich, verwundert. Und manchmal schmunzel ich in mich rein, wie kann man noch so ein Kindskopf sein, wie ich mit dem halben Jahrhundert. Nun, Reinhard May ist inzwischen 72. Gut, wenn es nach Andreas Oma geht, die wird voraussichtlich in 14 Tagen 101, dann wäre es mal so knapp die Halbzeit. Ich habe da keine Ambitionen, ja, durchaus. Reinhard May ist 72, sein Sohn Max wurde nur 32, als er starb. Meine Schwester nur 21. Das Leben ist endlich. Allein den Zeitpunkt des Endes wissen wir nicht. Nur aus der Perspektive des Lebensendes. Völlig unabhängig davon, wie lang denn dieses Leben nun wirklich dauern wird, sind wir wirklich in der Lage, die richtigen Prioritäten zu setzen auf die wesentlichen Lebensfragen? Solche Fragen wie, was ist mir wirklich wichtig? Was will ich denn hinterlassen, wenn meine Zeit hier abgelaufen ist? Für welche Werte möchte ich mich jetzt stark machen und einsetzen? Worin investiere ich mich? Was lasse ich eher bleiben? Wofür gebe ich mein Geld aus? Womit verbringe ich meine Zeit? Dieses zielgerichtete Leben im Angesicht der Ewigkeit verleiht mir für die jetzigen Entscheidungen den nötigen Abstand zu all dem, was sich immer wieder in den Vordergrund drängt und mich in Beschlag nehmen will. Und ich brauche den Abstand, um die richtigen Entscheidungen und Prioritäten zu treffen. Dieses Leben im Angesicht der Ewigkeit entlarvt dieses immer höher, schneller, weiter als eine große Lebenslüge. Wir meinen sonst, wir müssen immer noch eins draufsetzen. Höhere Geschwindigkeit. Schneller das Ziel erreichen. Weitere Ziele für unsere Unternehmungen. Dieses Leben im Angesicht der Ewigkeit hilft mir, die Kraft und die Ausdauer, auch die Gesundheit und die Geschwindigkeit des Lebens sorgsamer einzuteilen. Denn die Ressourcen sind nun einfach mal begrenzt und viele von ihnen nehmen auch mit zunehmendem Alter stetig ab. Diese Haltung, Leben im Angesicht der Ewigkeit, ermutigt, sich und seine Meinung nicht zu wichtig zu nehmen. Und sie führt dazu, auch mutig loslassen zu können. Loslassen von manchen Plänen, die nicht mehr in Erfüllung gehen werden. Warum auch nicht? Loslassen von Ideen. Die Ideen bleiben, die niemals verwirklicht werden. Warum denn auch? Loslassen von Projekten, die vielleicht halbfertig liegen bleiben. Loslassen von Verantwortung. Natürlich wäre Mose liebend gerne eingezogen in dieses versprochene Land. War schon ein Ziel. Auf das lebte er ja lange genug zu, um endlich hier seinen Boden auf dieses heilige Land zu setzen. Und wenn es einer verdient hätte, von all diesen Leuten von Israel, dann doch wohl Mose. Bei seinem selbstlosen Einsatz über viele Jahre in der Wüste hinweg. Aber Mose klammert sich nicht verbissen an dieses Ziel fest. Einmal, ein einziges Mal ist ihm während der 40 Jahre in der Wüste der Kragen geplatzt. Einmal hat er, ohne vorher Gott um Erlaubnis zu fragen, mit seinem Stab an den Felsen geschlagen, dass das Volk, es ging ja gar nicht mal um ihn, es ging um das Volk, damit das Volk Wasser bekam. Einmal einen Fehler gemacht und die Eintrittskarte in die neue Heimat ist futsch. Aber nun mal Hand aufs Herz, mit 120. Im Angesicht der Ewigkeit verliert doch auch dieses Ziel Israel an Bedeutung, oder? Ist nicht am Ende der Himmel nicht weitaus erstrebenswerter als dieses wunderschöne Gebiet zwischen Mittelmeer und Jordan? Mose ist bereit, sich von diesem Lebensziel zu verabschieden, loszulassen. Er braucht es nicht. Auf ihn wartet Besseres. Auch die Führung für das Volk Israel, die ihn 40 Jahre lang ausgefüllt hat, legt er jetzt gern in jüngere Hände. Er krallt sich nicht an der Macht fest. Er definiert auch seine ganze Rolle nicht über seinen Einfluss oder seine Stellung, hervorgehobene Stellung im Volk. Er gibt den Stab gerne weiter an einen Nachfolger. Und Gott selber soll sich nun einen Nachfolger auch ausersehen. Ein neuer Hirte soll diese Herde führen. Ein anderer soll vorangehen, dieses versprochene Land nun einzunehmen. Und Gott hat tatsächlich schon den Josua 40 Jahre lang auf genau diese Aufgabe vorbereitet. Für den ist es sicher eine riesige Herausforderung. Aber für Mose ist es ein wichtiges Signal, das Wohl des Volkes hängt nicht an seiner Person. Gott selber sorgt dafür, dass es weitergeht. Er kümmert sich persönlich um dieses Volk, das er liebt. Auch geistliche Leiter oder bedeutende Persönlichkeiten in Gottes Volk sind durchaus ersetzbar. Und es ist gut, wenn sie das nicht vergessen. Aber während mit Mose einer loszulassen hat, ist es unerlässlich, dass andere da sind mit der Bereitschaft, jetzt zuzupacken, was losgelassen wird. In diesem Fall hier geht es um Josua. Nach 40 Jahren in der zweiten Reihe ist es jetzt für ihn an der Zeit, sich auf die Übernahme der Verantwortung auch einzustellen, anzupacken. An verschiedenen Stellen wurde er schon auf diese Aufgabe vorbereitet und ist auch schon in leitender Position in Erscheinung getreten. Und das verdeutlicht, wie Gott den Josua über viele Jahre hinweg mehr und mehr prägen konnte, in seinem Charakter gearbeitet hat, ihn verändert hat. Er lernte in dieser Zeit in der Wüste Gottes Nähe zu suchen, seine Stimme zu hören. Er ließ sich herausfordern, zum Beispiel als General in dieser Schlacht gegen die Amalekiter. Oder als Spion 40 Tage lang hinter den feindlichen Linien. Das war schon eine spannende Aufgabe. Aber bei aller Erfahrung, über die er nun inzwischen selber als 80-Jähriger verfügt, und bei bester charakterlicher Prägung, ist Josua kein zweiter Mose. Und das wird er auch niemals werden. Auch wenn er an der Spitze steht. Gott wechselt seine Leute nicht einfach eins zu eins aus, sondern jeder, der von Gott beauftragt ist, bringt seine eigene Persönlichkeit, seine Stärken und gleichsam auch seine Schwächen, seine Gaben und seine Grenzen mit. So auch Josua. Er ist einfach ein Original. Wir Menschen sind nur das Problem. Wir haben manchmal so bestimmte Vorstellungen von Führungskräften, wie sie sein sollen in Gottes Volk. Am liebsten würden wir uns die manchmal nach unseren eigenen Vorstellungen backen, dass sie so sind, wie wir uns das vorgestellt haben. Aber Gott macht das in der Regel anders. Besser. Schauen wir uns mal an, in diesem Text, den ich zitiert habe, worauf Gott denn bei den Frontleuten in seinem Volk Wert legt. Mose betet hier für einen Mann, der in der Lage ist, vorne wegzugehen. Er soll führen, ist Moses Anliegen. So wie ein Hirte es mit einer Schafherde tut. Nun, Mose als Schäfer kennt sich da ja aus, wie es mit Schafherden funktionieren kann. Und so kennt er auch bestens aus eigener persönlicher Erfahrung die Unterschiede und die Gemeinsamkeiten, ob man jetzt eine Herde von Schafen zu führen hat oder ein Volk von vielleicht 2,5 Millionen Menschen. Und Sie können selber entscheiden, was Ihnen persönlich lieber wäre, wem Sie lieber vorangehen wollten. Ich glaube, für Mose wäre die Entscheidung eindeutig gewesen. Wir finden dieses Bild von der Schafherde dann auch viele Jahrhunderte später im Neuen Testament, dem jüngeren Teil der Bibel. Da wird es an einigen Stellen aufgegriffen, wenn es um die Leitung der Gemeinde durch die Ältesten geht. So schreibt zum Beispiel Petrus: Sorgt gut für die Herde Gottes, die euch anvertraut ist. Hütet sie gern und nicht widerwillig, sondern wie Gott es will. Kümmert euch nicht um sie, um euch Vorteile zu verschaffen, sondern weil ihr Gott gerne dienen wollt. Ihm geht es darum zu betonen, dass Leiterschaften einer Gemeinde nicht bedeutet, über eine Gruppe von Menschen zu herrschen, sondern ihr zu dienen und dabei bei jeder Entscheidung ihr Wohlergehen im Blick zu haben. Die Frage, was dient der Gemeinde? Was bringt die Gemeinde voran, ist die leitende Frage bei allen Überlegungen. Im Epheserbrief drückt es Paulus noch mal ein bisschen differenzierter aus, wenn er schreibt, er hat die einen als Apostel, die anderen als Propheten, wieder andere als Prediger oder Evangelisten, heißt es im ursprünglichen Text, und schließlich einige als Hirten und Lehrer eingesetzt. Ihre Aufgabe ist es, die Gläubigen für ihren Dienst vorzubereiten und die Gemeinde, den Leib Christi, zu stärken. Damit bringt er zum Ausdruck, dass die Leitung, die leitende Verantwortung unterschiedlich, mit unterschiedlichen Schwerpunkten ausgeübt werden kann. Die Apostel zum Beispiel, die er hier erwähnt, die arbeiten verstärkt am Fundament einer Gemeinde. An der Ausrichtung, woran sie sich halten soll, wohin die Reise gehen soll. Die Propheten haben verstärkt die innere Entwicklung einer Gemeinde im Blick. Sie decken Missstände auf und sprechen konkrete Situationen auch durchaus direkt an. Die Prediger, wie sie hier genannt werden, oder die Evangelisten im ursprünglichen Text, die haben die Aufgabe, Menschen, die noch keine persönliche Beziehung zu Jesus zu haben, reinzuholen, sie einzuladen, Jesus konsequent ihr Leben anzuvertrauen. Die Hirten gehen verstärkt den einzelnen Leuten in der Gemeinde nach. Sie bemühen sich, dass es ihnen gut geht, um ihr Wohl. Und die Lehrer schließlich, die tragen hauptsächlich dazu bei, dass die Gemeinde lernt, Gottes Wort zu verstehen, auf das Leben anzuwenden und dann auch konkrete Entscheidungen zu treffen, die dem Wort Gottes eben gemäß sind. Die Begabungen der einzelnen Leiter in der Gemeinde sind verschieden und unterschiedlich ist die Persönlichkeit. Von daher wird auch immer unterschiedlich und verschieden ausfallen, wie sie ihrer Verantwortung nachkommen. Sie brauchen Ergänzung. 5 verschiedene Begabungen werden hier aufgeführt. Auch im Alten Testament. Mose ist Mose. Josua ist Josua. Und wir? Bei uns stehen im Dezember die turnusmäßigen Ältestenberufungen an. Wer sind die, die zupacken? Es ist jetzt schon an der Zeit zu überlegen und dafür zu beten, dass sich Männer finden, die übernehmen, Verantwortung übernehmen. Als Älteste oder Diakone, dass sich Frauen finden als Diakoninnen oder Frauen finden, die die Ärmel hochkrempeln, dass Männer Luft und Freiräume bekommen, ihrerseits als Älteste oder Diakone zur Verfügung zu stehen. Zupacken. Es ist für unsere Gemeinde ein wichtiges Thema, das ansteht. Die Einsetzung von Josua als Moses Nachfolger soll in der größtmöglichen Öffentlichkeit erfolgen. So hat es Mose sich erbeten und so hat es Gott festgelegt. Vor den Augen aller und unter der Mitwirkung des hohen Priesters soll er in sein neues Amt dann eingeführt werden. Damit soll öffentlich zum Ausdruck gebracht werden, was Josua jetzt anpackt, das ist ein geistliches Amt, eine geistliche Aufgabe, die Josua auszufüllen hat. Er wird dafür mit göttlicher Autorität ausgestattet. Und als Mose dann ihm die Hände auflegt, wird diese Stafettenübergabe dann auch letztlich vollzogen. Er wird gesegnet für diese neue Aufgabe. Es ist zwar Josua, der jetzt vorangehen soll, aber letztlich ist es Gott persönlich, der die Führung über dieses Volk niemals aus den Händen geben wird. Mose hat es dann später mal so beschrieben: Doch der Herr, euer Gott, zieht selbst vor euch über den Fluss. Er wird die Bewohner des Landes vertreiben und ihr werdet ihr Land in Besitz nehmen. Josua wird als euer neuer Anführer mit euch hinübergehen, wie es der Herr angeordnet hat. Seid stark und mutig. Habt keine Angst und erschreckt nicht vor ihnen. Der Herr, euer Gott, wird selbst mit euch gehen. Er wird euch nicht verlassen und euch nicht im Stich lassen. Also selbst wenn Leiter vorne weggehen, ist es immer Gott selber, der den Weg bahnt, die Weichen stellt. Auf diese Weise sollen auch die leitenden Männer geschützt werden, wenn sie von einer unzufriedenen, undankbaren oder jammernden Menge, wie es bei Israel der Fall war, angegangen werden. Und Mose ja schon wirklich mehrfach erleben musste. Es ist Gott selber, der die Führung hat. Da ist es nun nur allzu sehr verständlich, dass Josua vor dieser Verantwortung schon etwas bange war, in diese großen Fußstapfen, die Mose hinterlassen hat. Mose, sein großer, verdienter, alter Mentor, um die Nachfolge zu übernehmen. Und das ist vermutlich jedes Mal und für jeden, vermute ich jetzt mal, eine Überforderung, eine Führungsaufgabe in Gottes Volk anzutreten, egal in welcher Position. Denn die werden so schnell zur Zielscheibe und mit allerhand Forderungen und Erwartungen konfrontiert. Ja, und wenn sie diese Erwartungen dann nicht erfüllen können, wird so schnell damit ihnen abgerechnet. Sie ernten Vorwürfe, Schuldzuweisungen und Missgunst. Mose musste das während dieser letzten 40 Jahre in der Wüste erleben, permanent. Und wahrscheinlich hat sich in Gottes Volk da bis heute auch nicht viel daran geändert. Helmut Blatt, ein Theologe unserer Zeit, hat es mal in einem Buch geschrieben. Ja, er drückt es mit diesen Worten aus. Der satanische Geist, der immer mehr eine zermürbende und destruktive Atmosphäre verbreitet, greift die Gläubigen der Gemeinde Jesu von allen Seiten her an, nicht zuletzt aus den eigenen Reihen. Mose steckte da mittendrin und Josua wurde das auch nicht erspart. Deswegen wird jetzt hier bei der Übergabe Mose angehalten, seinen Nachfolger zu ermutigen. Eben weil er weiß, dass er in der permanenten Konfrontation stehen wird, ist es wichtig zu ermutigen, nicht noch eine draufzugeben. Nur mal beispielsweise zwei Aufforderungen und wir finden die reihenweise im 4. Mose, 5. Mose, Anfang im Josua noch. Einfach geniale Sätze, die viele zu ihren Lieblingsversen der Bibel erklärt haben, weil sie so bedeutsam sind für ihre persönliche Biografie. 5. Mose 1, Josua, der Sohn Nuns, der dir dient, soll in das Land kommen. Deswegen ermutige ihn, denn er soll das Land unter den Israeliten verteilen. 5. Mose 3, betraue Josua mit dieser Aufgabe. Stärke und ermutige ihn, denn er soll die Israeliten über den Jordan führen. Er soll das Land unter ihnen aufteilen, das du sehen wirst. Es ist so wichtig, dass Menschen, die in leitender Verantwortung stehen, für irgendeinen Bereich Ermutigung und Stärkung erfahren und nicht noch eine obendrauf. Ermutigung, Gidi, für dich, wenn du Jungschar antrittst mit Nanni und Franzi zusammen. Ermutigung, es ist Gott selber, der die Jungschar-Leitung hat, die du jetzt übernimmst ab dem neuen Schuljahr. Ermutigung, Gott selber ist es. Oder wie es in dem Lied von Martin Pepper im Lobpreis, das erste Lied, zum Ausdruck kommt. Du bist der Herr, der mein Haupt erhebt. Du bist die Kraft, die mein Herz belebt. Du bist die Stimme, die mich ruft. Du gibst mir Rückenwind. Du flößt mir Vertrauen ein, treibst meine Ängste aus. Du glaubst an mich, traust mir was zu und forderst mich heraus und so weiter. Das sind Zeilen für Mitarbeiter in leitender Verantwortung. Das sind Ermutigungen, die Gott selber den Menschen, die sich zur Verfügung stellen, zuspricht. Worte, die einen Josua begleiten sollen bei den verschiedenen Herausforderungen, die ihm zugemutet werden. Gott selber gibt ihm Rückenwind. Er geht ihm voran. Und Gott wird sich für das Gelingen von Josuas großer Mission persönlich einsetzen. Und deshalb sagt Gott selber direkt zu Josua noch so ein Ermutigungsvers, 5. Mose 31, sei stark und mutig. Denn du sollst diese Menschen in das Land führen, das der Herr ihren Vorfahren mit einem Eid versprochen hat. Du wirst es als Erbe unter ihnen aufteilen. Das ist eine Ermutigung, die jeder in einer Gemeinde, jeder in persönlicher Verantwortung, leitender Tätigkeit für sich nehmen kann. Worte für einen Jungscharleiter, Worte für die Ältesten und Diakone, Worte für Leute, die vorne weggehen. Hinter all eurer Arbeit und dem hohen Einsatz, den ihr betreibt, steht Gott selber, er persönlich. Er stärkt euch. Er geht voran. Er segnet euch. Und selbst wenn ihr euch überfordert fühlt, ihr seid in bester Gesellschaft. Josua war auch einer von dem Kaliber, der sich überfordert sah. Gott geht vorne weg. Selbst wenn ihr traurig seid, weil ihr es manchen nicht recht machen könnt. Selbst wenn ihr unter Beschuss steht, Jesus steht hinter euch. Es ist seine Gemeinde. Er kümmert sich um sie. Und er kümmert sich um euch. Deshalb, aus diesem Grund könnt ihr stark sein für eure Aufgaben, mutig zupacken. Wenn Gott euch euren Auftrag gibt, wo immer der auch sein wird, was immer euch an Herausforderungen gestellt ist, es ist Gott persönlich, der vorne weggeht. Lasst uns ihm danken dafür in einem Gebet. Jesus Christus, was für ein Geschenk, dass du auch die Ausrüstung gibst zu einer Herausforderung. Und wenn es nun an Josua war, diese Aufgabe anzugehen, die Führung für das Volk zu übernehmen, ist er beschenkt worden mit all dem, was er brauchte, um dieser Aufgabe auch gerecht zu werden. Und so kennst du die Herausforderungen von jedem Einzelnen von uns, wo jeder irgendwo in Positionen gestellt ist, für die er sich zu schwach fühlt, überfordert sieht, vielleicht schlaflose Nächte erlebt oder nicht weiß, wie es wird und sich Sorgen macht vor dem, was in der Zukunft auf jeden zukommen wird. Du kennst die Herausforderungen in der Familie, in der Gemeinde oder wo auch immer wir hineingestellt sind. Aber ich danke dir dafür, dass du mitgehst, dass du vorne weggehst und für jeden Einzelnen alles parat hältst, was notwendig ist, um konkrete Schritte gehen zu können. Ich danke dir dafür, dass du uns hilfst, abschätzen zu können, was unsere Aufträge sind, um Entscheidungen treffen zu können, Prioritäten setzen zu können, wo es dran ist, loszulassen, uns zu verabschieden von bestimmten Plänen oder Projekten und wo es dran ist, zuzupacken, sich mutig an Aufgaben stellen zu lassen, in deinem Auftrag. Lehre du uns im Angesicht der Ewigkeit, für unser Leben klug zu werden. Amen.